Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast der professionellen Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir in der VBA-Vorlesestunde weiter über den Paragraph 13, nämlich Form und Inhalt der Angebote. Wie gewohnt sezieren wir zunächst nach dem Zitieren und starten wir direkt mit Absatz 1 Nummer 1. Der Absatz 1 hat nämlich insgesamt 7 Nummern, ein etwas komplexerer Sachverhalt. Der Auftraggeber legt fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Schriftlich eingereichte Angebote müssen unterzeichnet sein. Elektronische Angebote sind nach Wahl des Auftraggebers in Textform oder versehen mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur, einer qualifizierten elektronischen Signatur, einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder einem qualifizierten elektronischen Siegel zu übermitteln. Jo. Alles klar, ne? Also in Textform, das stirbt mehr und mehr aus. Also das ist schriftlich einzureichen mit Unterschrift, das stirbt immer wirklich mehr aus. Was halt eben in den allermeisten Fällen eben so funktioniert, sind letztendlich dann die elektronische Angebotsabgabe mit einfach gescannten Dokumenten und unterschriebenen Dokumenten. Ja? So, das war es auch schon mal, was man dazu sagen kann. Nummer 2. Der Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Angebote auf geeignete Weise zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch übermittelten Angeboten ist dies durch entsprechende technische Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zur Öffnung des ersten Angebotes aufrechterhalten bleiben. Leck mich am Arsch. Also, ihr merkt auch hier schon wieder sehr verklausuliert und sehr langwierige Texte. Gucken wir mal, was das bedeutet. Also, der Auftraggeber muss auf jeden Fall sicherstellen, dass bis zur Öffnung des Angebotes niemand über den Inhalt Kenntnis bekommt. Ja? Und dafür hat er alles Mögliche zu tun. Fertig. So. Mehr ist da nichts zu tun. Ne? Das bedeutet, ihr könnt das Ding per Kurier vor Ort an die Pforte geben, ihr könnt das Ding persönlich wegbringen, ihr könnt das Ding halt per Post schicken oder einfach hochladen in die Vergabestelle. Alles andere ist sicherzustellen vom Auftraggeber. Jo, spannend wird es dann, wenn ihr mal die Vergabestellen die Frage stellt, ja, zeig uns mal bitte, wie du sichergestellt hast, dass das Angebot zur Angebotsöffnung erst geöffnet wurde. da kommen manchmal Dinge zurück, da kann man nur mit den Ohren schlacken. So, drittens. Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten. So, da versuchen Auftraggeber euch, mehr steht da nicht, ne, versuchen Auftraggeber manchmal euch einen Strick draus zu drehen, wenn da ab und zu mal 0,00 Euro drin steht, ne, oder minus 2,17 Euro. Oder aber einfach auch gar nichts. So. Klar ist das hier eine Pflicht, aber was ist denn ein geforderter Preis, ne? Ein geforderter Preis ist natürlich 0,00. Es wird ein geforderter Einheitspreis abgefragt. Der wird also gefordert. Ihr seid in der Preiskalkulation völlig frei. Und wenn ihr meint, ihr könnt Leistungen für null erbringen, das kann durchaus möglich sein, wenn ihr einfach Dinge auf Lager habt, die ihr nicht nochmal separat einkaufen müsst, die aber schon woanders bezahlt worden sind oder die abgeschrieben sind und ihr könnt einfach kalkulatorisch sagen, ich kaufe mir das Material hier für null, weil es schon lange hier liegt und es abgeschrieben ist, dann sind das auch 0,0 Euro geforderte Preise. Ne? Kann euch nie einer ausschließen für, ne? Manche, die das dann versuchen, die haben von der VB keine Ahnung und tun das auch unrechtmäßig und das könnte man dann auch rügen und dann kriegt er trotzdem die Aufträge. Ja, spannend wird es dann, wenn man zum Beispiel Bedarfspositionen oder so eine komische Position, wo eventuell abgefragt wird, ne? Da steht dann im EP steht dann ein Wert, den ihr eintragen könnt, aber kein GP. So, das heißt, der EP wird auch nicht Teil des Auftrags, weil der ist ja nicht in die Gesamtsumme eingeflossen. Das heißt, beauftragt wird der eben nicht, ne? Weil der halt eben nicht in die Auftragssumme und Angebotssumme reinkommt. Und da gibt es dann auch schon die nächste Schnittstelle, wenn überhaupt Eventualleistungen oder Bedarfsleistungen ausgeschrieben sind, was sowieso schon der Form halber zu rügen ist, weil es einfach nicht passieren darf. Denn dann macht der Auftraggeber unrechtmäßig irgendwie so Preisabfragen, ne, die er nicht machen darf. Und er beauftragt dann eben nicht die Menge des Bedarfs. Also er entscheidet nicht, ob er jetzt zum Auftrag diese Position haben möchte oder diese Eventualposition. Dann werden die halt eben auch nicht mit beauftragt. Und dann kann der auch später nicht zu diesem EP nachbeauftragen. Geht nicht. Dann könnt ihr komplett neu kalkulieren, wenn er eventuell da irgendwas anders haben will, weil das dann eben geänderte oder zusätzliche Leistungen sind, die ja völlig losgelöst von dem ursprünglichen Angebot dann kalkulieren könnt. So, Nummer 4. Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten. Ja. Spannend wird es dann bei den Erklärungen, dass man ein Fabrikat kalkuliert hat, ne? Also das Thema oder gleichwertig und dann eine Bietertextergänzung zu machen hat. Ja, eine Bietertextergänzung, die müsst ihr nicht ausfüllen. Ne, wenn da irgendein Leitfabrikat drinsteht und ihr schreibt da nichts rein, dann ist automatisch klar, ihr habt das Leitfabrikat kalkuliert. Spannend wird es, oder? Wenn ihr da keinen Hinweis auf ein Leitfabrikat drin habt und dann nichts reinschreibt, ne? Dann ist es nämlich euer Dispositionsrecht, was ihr später vorseht. Es kann ja sein, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und zur Angebotskalkulation noch nicht abschließend von euch geklärt ist, was ihr da anbietet. Und dann lässt man das halt offen. Ne? Alles andere wäre ja wieder Vorgaben, die der öffentliche Auftraggeber auf keinen Fall machen darf. Nummer 5. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Also ihr dürft auf keinen Fall irgendwie eure AGBs mit abgeben. Ne? Das ist nämlich eine Änderung eures Angebots und damit eine Änderung der Vergabeunterlage und damit seid ihr auszuschließen. Das ist unumstößlich. Wenn ihr euch da irgendwie verschrieben habt, ne, wenn das händisch ausfüllen würdet oder wollen würdet oder müsstet, und das macht man ja meistens abends, nachts, ne, oder am Wochenende, wenn man so ein bisschen anfängt mit der ganzen Chose hier, dann müssen Fehler, ne, eben zweifelsfrei korrigiert sein. Es darf dann nicht ein Zweifel übrig bleiben, was jetzt hier tatsächlich angeboten werden soll. Jo. Und Nummer 6. Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als alleinverbindlich anerkennen. Kurzfassungen müssen jedoch die Ordnungszahlenpositionen vollzählig in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnis wiedergeben. Das ist ein sehr spannender Absatz in Paragraph 13 Absatz 1 Nummer 6, denn ne, wenn ihr das Ding jetzt importiert in eure Software und ihr wollt einfach so einen Kurztext daraus lassen, was natürlich sinnvoll ist, damit man nicht 700 Seiten PDF da wieder hochladen muss, sondern vielleicht nur 70 Seiten, dann kann man das mit diesem Absatz hier auch machen, das ist dann euer Recht. Ja, müsst einfach dann drauf achten, dass da wirklich nichts geändert wird, aber ja, beim Importieren müsst ihr sowieso hoffentlich immer den Haken setzen, dass man Änderungen nicht vornehmen darf. Ne? Wenn ihr das nicht tut, macht es bitte ab sofort, damit da nichts passiert. Denn ihr ärgert euch freckt, wenn ihr Mindestbieter seid und plötzlich irgendwas da zufällig oder nicht bewusst geändert habt und dann damit einen Ausschluss riskiert. So. Ja, und dann einfach im Anschreiben mit bei, ne, dass man den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Allgemeinen als alleinverbindlich anerkennt. So, fertig. Ne? Und so kann man sich wirklich sehr, sehr viel Zeit sparen und muss hier nicht diese 700 Seiten Papier wieder abgeben. Und die letzte Nummer an diesem Absatz, Nummer 7. Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. Das ist einfach nur nochmal die Sicherstellung, Klarstellung des Verweises, dass halt eben die abgefragte Probe oder das abgefragte Muster dann auch eindeutig hier zuordnenbar ist und Teil der Wertung oder dann dem Teil der Wertung des Architekten und Planers unterliegt. So, dann gibt es den Absatz 2. Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach § 7a Absatz 1 abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein, die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. Also das soll einfach nur dir die Möglichkeit geben, frei zu sein in deiner Angebotserstellung. Ja, also wenn du eine Gleichwertigkeit im späteren Nachgang dann nachweist, ist das genauso zu werten, wie es ursprünglich auch mal vom Auftraggeber mit einem anderen Fabrikat vorgesehen war. Ja, und Schutzniveau auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit, da ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen. Und das kriegst du wirklich bei sehr, 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 sehr vielen Dingen hin. Ja, mehr steckt da eigentlich nicht drin. Absatz 3. Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen auf besondere Anlage erstellt und als solche deutlich gekennzeichnet werden. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 gilt für jedes Hauptangebot entsprechend. So, irgendwie wieder schwer zu begreifen, allein schon beim Vorlesen. Und jetzt gibt es am Ende schon wieder so einen Verweis. Also gucken wir uns erstmal den Verweis an. Absatz 1 Nummer 2 Satz 2, meine Güte. Nummer 2, Satz 2 per Post oder direkt übermittelte Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehene Frist unter Verschluss zu halten. Okay. Gucken wir mal, ob das überhaupt Sinn macht, was hier steht. Also das gilt dann für mehrere Hauptangebote. Die könnt ihr also in unterschiedlichen Reihenfolgen abgeben. Ne? Also einen Tag vor Abgabe, dann das andere am Tag der Abgabe, das andere vielleicht eine Woche vor Abgabe. Genau, spielt keine Rolle. So, jedenfalls kann der Auftraggeber hier die Anzahl von Nebenangeboten definieren, die abzugeben sind. Das kann aber auch null sein. Ne? So, und spannend ist halt das Thema, was man hier als Nebenangebot abgeben kann. Denn das ist ja hier nicht weiter definiert. Also Nebenangebote können sämtliche Angebote sein, die vielleicht technisch viel sinnvoller sind, vielleicht auch ein bisschen wirtschaftlicher sind. Können Angebote sein, wo man sieht, okay, hier sind so viele Ausschreibungsfehler, dass man einfach mal ein richtiges Angebot abgibt und dem Auftraggeber so quasi transparent und klar macht, dass der Planer hier einen riesen Bock geschossen hat und dass hier vielleicht die realistischen Preise drin sind. Ne? Macht aber für viele von euch keinen Sinn, weil da muss man wirklich so ein bisschen in die Planungsvorleistung gehen, man muss Gehirnschmalz reinstecken und so weiter. Ist nicht planbar später, ist auch nicht vergütungspflichtig. Also das kann man nur machen, wenn man da Ressourcen für hat und da auch, ich sag mal, den Rest der VB auf einem soliden Fundament stehen hat und damit auch vernünftiges Geld verdient, beziehungsweise seine kalkulatorischen Erträge auch verteidigen kann in gestörten Bausituationen. Ne? Alles andere macht dann noch keinen Sinn. So, Absatz 4. Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Ja, kommt in der heutigen Zeit nicht mehr vor. Ne? Preisnachlass bitte auf keinen Fall da eintragen, macht gar keinen Sinn, weil das hat auch leider Gottes negative Auswirkungen auf eure Nachträge und man ist daran auch gebunden nachher in Nachträgen. Macht auch sowieso keinen Sinn, also kalkuliert einfach spitz von Anfang an und hört auf mit irgendwelchen Preisnachlässen, wo ihr gar nicht wisst, wie der Wettbewerb liegt. Ja, das ist einfach sinnlos, das ist einfach auch unauthentisch. Das heißt, du kalkulierst sowieso so, dass du noch was nachgeben kannst und warum solltest du das tun? Im Öffentlichen muss man spitz auf Knopf kalkulieren, der realistische Preis abgeben und nicht dann noch irgendwas mit Nachlässen machen. Bringt nichts. Völlig absurd. Absatz 5. Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen, sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu bezeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen. Jo. Praxis nicht so wichtig. Bietergemeinschaften sterben immer mehr aus. Bevollmächtigte anzugeben ist kein Problem, kann man im Nachgang noch tun. Ja. Und jetzt der letzte Absatz. In Paragraph 13, der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Absätzen 1 bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen. Jo, was ein Schwachsinn, das steht von Anfang an überall schon mit bei, dass das irgendwo an geeigneter Stelle anzugeben ist. Und jetzt steht halt hier auch nochmal das Doppelgemoppel, dass er das alles zu tun hat. Also macht irgendwie auch keinen Sinn. Naja, Hauptsache viel Text, der schwer zu verstehen ist. So, das soll zunächst mal hier mit Paragraph 13 gewesen sein. Jetzt kommt es gleich in der nächsten Folge. Mit Paragraph 14, mit Öffnung der Angebote und so weiter, da geht es dann so langsam ins Eingemachte. Und ich mache schon mal so ein bisschen den Cliffhanger. Paragraph 15, die Aufklärung und nachher Paragraph 16, hochinteressant, ne, wenn es in die Ausschlüsse von Angeboten geht. Aber das sind also Themen, wo man dann nochmal schön die ganzen Fehler und Fehlinformationen der Auftraggeber hier erklären kann, Fehlannahmen aufdecken kann, die euch draußen die Probleme bereiten und wie man sie zumindest mal grob verständlich löst. Ja, das soll es zum nächsten Mal von mir hier aus Wittlich gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.